Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
So ist es. Schönen guten Morgen. Willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie das schon gemerkt, dass Menschen jetzt mehr Schokolade in ihre Einkaufswagen packen? Zumindest nach dieser Sendung werden Sie das tun. Denn wir werden wieder einmal über die steigenden Schokoladenpreise reden. Was daran liegt, dass die Schokoladen-Kakao-Ernten in den Herkunftsländern einfach wegen der Klimakrise sich so verschlechtert haben. Jetzt gibt es aber einen, der versucht, daraus einen Vorteil zu ziehen, nämlich er hat eine Methode entwickelt, nicht nur den Kern der Kakaobohne zu Kakao zu verarbeiten, sondern das ganze Ding, wie er das macht, erzählt er uns in einer halben Stunde. Und das ist nur eines von vielen leckeren Themen heute bei den Profis. Der Buchpreis heute zum Scannerspiel, wow, das ist ein schweres Ding. Ich glaube, da werden wir einen Paketdienst mit beauftragen müssen. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo dieses Buch wiegt. Im Regenbrecht Verlag erschienen 668 Seiten. Die vollständige Darstellung des Universums in einem Band. De subtilitate, wörtlich übersetzt heißt das über die Feinheit. Das ist ein fantastischer Bilderbogen, der das gesamte Wissen des 16. Jahrhunderts über ihn ausbreitet. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Jochen.
Guten Morgen.
Jochen, das ist mal eine schöne HD-Leitung. Nach wo? Von wo rufst du an?
Aus München.
Ja, jetzt bin ich mal ein bisschen sprachlos. Aus München, wie kommt das denn?
Ich bin eigentlich, also ich habe kurz in Berlin gelebt und gearbeitet, aber wirklich bloß für 3,5 Monate. Mhm. Und habe dann bin eigentlich über die Christiane Falk über Laut und Kantig bei euch gelandet. Ich dachte, das ist eine klasse Sendung, da höre ich mir das mal das andere drumherum auch an und bin dabei geblieben.
Sehr schön. Ich hoffe, Christiane hört das. Großartige Kollegin, fantastische Sendung.
Absolut.
Jochen, das ist ja schön. Bei euch gibt's ja dann immer noch Bayern 3 wahrscheinlich, ne?
Ja, Bayern 3, B5 aktuell und sowas. Aber das ist alles nicht so, wie man das gerne hätte.
Hier. Oh, du, das, wir nehmen dich gerne auf in unseren Kreis hier der Hörer und Hörerinnen. Jochen, schön, dass du dabei bist. Das Spiel nochmal für alle erklärt, die vielleicht nicht so oft dabei sind. Wir haben hier Meldungen aus der Welt der Wissenschaft und manche von denen haben wir ein bisschen manipuliert. Ja, also manche klingen unglaublich, sind aber wahr und manche klingen wahr, sind aber unwahr, weil wir einen Fehler eingebaut haben. Das ist nicht immer ganz leicht zu entscheiden. Und Jochen hat die schwerste Aufgabe, weil erst nach der dritten Frage gibt es den Buchpreis, diesen Prachtband, dieses Ding, mit dem man, ja, ich weiß nicht, was man damit machen kann. Damit kann man wahrscheinlich Briefe glätten oder sowas. Das ist wie ein Briefwisch, wäre riesig. Jochen, Frage Nummer 1 kommt hier.
Quallen flüchten aus dem Nordpolarmeer. Durch den Klimawandel erwärmt sich der arktische Ozean. Quallen können sich eigentlich gut an steigende Temperaturen anpassen, weshalb deutsche Forschende im Nordpolarmeer auch eine Qualleninvasion fürchten. Bei ihren Untersuchungen entdeckten sie jedoch etwas ganz Erstaunliches. Alle Quallen im Nordpolarmeer scheinen in Richtung Süden zu schwimmen. Und das auch, wenn das Team die Nesseltiere aus dem Wasser kescherte, so lange im Kreis drehte, bis die Quallen die Orientierung verloren und sie danach zurück ins Wasser setzten. Die Quallen flüchteten weiterhin zielstrebig aus dem Nordpolarmeer.
Ja, mich würde interessieren, Jochen, was der Bauch sagt.
Der Bauch sagt, das ist so eine komische Annahme, dass man sich, um sich das auszudenken, dass das ein bisschen komisch wäre.
Das ist aber der Kopf, den du gerade zitierst hier. Ja. Der Kopf hat ja schon drüber nachgedacht und hat schon sich so die Fallstricke beim Konstruieren dieser Fragen überlegt. Ne?
Und die Quallen aus dem Nordpolarmeer haben es gerne kühl.
Mhm.
Und es ist ja eher im Süden warm.
Und wir sagen, die Quallen flüchten aus dem Nordpolarmeer.
Dann sage ich, das stimmt nicht, weil sie bleiben.
Jochen, du hast recht. Tatsächlich. tatsächlich, ne? Das ist immer das, was ich sage. Man muss aufpassen, dass einem der Kopf nicht reingrätscht in etwas, was der Bauch schon längst weiß. Obwohl das unglaublich unwissenschaftlich ist, was ich hier von mir gebe. Das sind Forscher des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Die warnen in ihrer Studie sogar vor einer Verquallung des Nordpolarmeeres. Die haben eine Simulation gemacht am Computer und berechnet, dass 7 der Quallenarten ihren Lebensraum in Zukunft massiv Richtung Nordpol ausdehnen könnten, darunter auch die Feuerqualle. Und das kann dann für die Nahrungsnetze schwere Folgen haben, denn die Feuerqualle verdrängt zum Beispiel Dorsche aus ihrem Lebensraum. Und so ist die Welt immer in Bewegung. Jochen, Frage Nummer 2 kommt hier.
Otterweibchen haben gepflegtere Zähne als Ottermännchen. Seeotter jagen vor allem Beute, die leicht zu fressen und zu knacken ist, wie Seeohren und Seeigel. Sind diese Leckerbissen jedoch knapp, passen die Seeotter ihr Beuteschema an und jagen auch Krebse, Muscheln und Meeresschnecken. Um sich an der harten Schale nicht die Zähne auszubeißen, nutzen manche Tiere Steine oder andere Werkzeuge, um den Panzer ihrer Beute zu durchbrechen. Beobachtet hat das ein amerikanisches Forschungsteam in einer Seeotterpopulation vor der kalifornischen Küste. Das Besondere? Vor allem die Seeotterweibchen nutzten diese Technik und schonen so ihre Zähne. Daher war auch das Gebiss der Weibchen in einem besseren Zustand als der der Männchen.
Als das der Männchen.
Ich sage, das stimmt, weil sie müssen ja auf andere Beutetiere umschwenken und daher, und wenn sie dann, Krustentiere etc., dann leidet wahrscheinlich auch das Gebiss. Also ich sage, das stimmt.
Du hast recht. Ja, die Forscher gehen hier davon aus, dass die Weibchen auch so ihre kleinere Körpergröße und schwächere Bisskraft kompensieren. Seeottermännchen knacken ihre Beute lieber mit den Zähnen. Das ist so wie wir Jochen, die Weißbierflasche auch lieber mit den Zähnen aufmachen, oder?
Ja, das habe ich ab und zu gemacht und dann lasse ich es lieber.
Hier kommt schon die entscheidende dritte Frage.
Künstliche Intelligenz kann lügen. Klingt zu gruselig, um wahr zu sein. Ist aber so. KI-Systeme können uns absichtlich täuschen oder uns anlügen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Damit ist nicht gemeint, dass eine KI aus Versehen Falschinformationen einsetzt, sondern dies mit Absicht macht. Herausgefunden haben das Forschende vom MIT. Dafür wertete das Team das Verhalten von verschiedenen KI-Systemen aus. Ein Beispiel ist die KI Cicero im Strategiespiel Diplomacy. Cicero belog andere Spieler oder brach Bündnisse auf, wenn es dem eigenen Erfolg diente. Das bedeutet, auch KIs, die explizit auf Ehrlichkeit trainiert wurden, können lernen zu täuschen und zu lügen, um die eigenen Ziele zu erreichen.
Ich sage, das stimmt, weil ja KIs auch nicht unbedingt die Wahrheit sagen. Wenn man eine KI mit einer Frage überfordert, dann sagt sie nicht, ich weiß das nicht, sondern sie denkt sich irgendeinen Unsinn aus. Mhm. Und gerade wenn es um Spiele geht oder um, ja, also ich sage doch, das stimmt. Also KIs können auch dazu programmiert werden, zu lügen und zu betrügen, wenn es dem eigenen Vorteil dient.
Ja, ich sage ja. Wenn ich eine KI wäre, dann würde ich jetzt sagen, das stimmt nicht, was du sagst, Jochen. Aber da ich ein Mensch bin, sage ich, du hast recht. Ja, die Forscher warnen auch, wenn KI-Systeme lernen, menschliche Kontrollsysteme zu täuschen, dann droht ein Kontrollverlust über diese Systeme. Man muss da wirklich zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind diese Halluzinationen von Dingen, die KI erfindet, weil sie einfach die Antwort nicht weiß und sich dann irgendwas ausdenkt. Und das andere sind aber wirklich bewusste Täuschungen. Und das haben die Forscher hier festgestellt und da müssen wir ganz vorsichtig sein. Jochen, herzlichen Glückwunsch. Ich kann dir gar nicht genug beschreiben, was für ein irres Buch das ist, was du gerade gewonnen hast. Das ganze Wissen des 16. Jahrhunderts in einem Buch. Dabei geht es nicht nur um den grundlegenden Aufbau der Welt, den Kosmos, die Elemente, Tiere, Pflanzen, sondern auch so Fragen wie groß ist ein Regenbogen? Oder pass auf, das ist eine ganz wichtige Frage. Warum gibt es keine giftigen Vögel? Ja, oder noch was aus der Wissenschaft.
Gott sei Dank.
Ja, noch was aus der Wissenschaft des 16. Jahrhunderts. Welcher Edelstein schützt am besten vor Unfällen? Ist das nicht irre? Jochen, das ist jetzt deins, es sei denn, ich luchse es dir mit diesem Angebot wieder ab.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, wir haben hier noch Sebastian in der Leitung aus Weißensee. Hallo Sebastian.
Hallo.
Der gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass er noch drankommt. Der würde das Buch natürlich auch gern haben, Jochen.
Aber das glaube ich.
Ne, das heißt, also du kannst es jetzt aufs Spiel setzen mit einer vierten Frage, du kannst das Spiel aber auch jetzt beenden. Entweder hast du am Ende, wenn du die Frage nimmst, Buch und Abo oder hast beides verloren. Oder du sagst, jetzt ist Schluss.
Ich sage tatsächlich, jetzt ist Schluss, obwohl ich mich immer wahnsinnig ärgere, wenn ich Samstag höre und die Kandidaten spielen die vierte Frage nicht.
Ja.
Aber das Buch ist zu gut, um es aufs Spiel zu setzen.
Das kann ich verstehen. Sebastian, einverstanden?
Ja.
Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ne? Kannst du wieder anrufen.
Herzlichen Glückwunsch nach München.
Dankeschön.
Sebastian, schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. Und Jochen, nochmal danke fürs Anrufen, danke fürs Mitspielen natürlich auch. Ne? Schön, dass du bei uns warst. Und ja, was gibt's noch irgendwas Wichtiges, was du heute vorhast in München?
Nee, wir sind auf dem Sprung zum Zug. Wir fahren heute zu den Schwiegereltern nach Wolfsburg.
Nach Wolfsburg? Na, guck mal an. Ja, dann wünsche ich euch natürlich, dass im Zug alles in Ordnung ist. Die Zugtoiletten funktionieren, das Kühlabteil im ICE funktioniert und so weiter. Du weißt schon, ne?
Dankeschön.
Jochen, nicht auflegen jetzt.
Nein, bis
tschüss,
bald.
Tschüss. Ciao. Wir haben es vor einer halben Stunde gehört, in Afrika Dürren und Überschwemmungen wegen der Klimakrise, das macht die Schokolade bei uns teuer und noch teurer. Aber auch Brandenburg leidet, also nicht gerade als Schokoladenproduzentenland bekannt. In den letzten Jahren hat es bei uns viel zu wenig geregnet. Ja, ist eh schon trocken, in Brandenburg jetzt also noch weniger, sagen die Bauern. Ich würde sagen, denen sollten wir vertrauen, das sind die wahren Profis in Sachen Landwirtschaft. Aber wissenschaftliche Begleitung kann nie schaden, weshalb auch die Uni Potsdam die Bodenfeuchte in Brandenburg misst. Initiiert hat das gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung der Potsdamer Umweltwissenschaftler Professor Sascha Oswald. Guten Morgen, Oswald.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Also, das Ganze heißt Bodenfeuchte Netzwerk Brandenburg. Was genau ist das? Was machen Sie da?
Ja, das haben wir ja gerade etabliert. Das ist ein Netzwerk im Sinne davon, dass wir im Moment 8 Standorte in Brandenburg, quer über Brandenburg, verteilt mit besonderen Messgeräten ausgestattet haben, mit denen wir den Bodenwasserspeicher erfassen können. Und das Besondere daran ist, dass wir das großflächig machen. Also an jedem Standort ist es ein Gebiet von grob 0,1 Quadratkilometer, das wir damit erfassen in der Messung. Ja. Und das sind überwiegend landwirtschaftliche Flächen. Es ist auch ein Waldstandort dabei. Und das werden wir jetzt im Laufe von dem Jahr so richtig in Betrieb nehmen.
Ich habe gerade schon gesagt, in der Regel wissen die Bauern, die Landwirte am besten, wie es um die Böden steht. Warum machen Sie das? Also welchen Zusatznutzen hat Ihr Netzwerk? Welches Wissen kann damit generiert werden?
Also zum einen hat es eine Mittelungstiefe, eine Eindringtiefe, die schon ein bisschen tiefer geht, wie was man jetzt vielleicht von oben sieht. Also so bis, ja, sagen wir, bis zu einem halben Meter. Es ist nicht ganz, ganz scharf. Also es steckt auch eine Tiefeninformation drin. Und um das wirklich zu erfassen, bräuchte man viele einzelne Messungen. Sowas ist im landwirtschaftlichen Feld auch gar nicht möglich, während des laufenden Betriebs da im Boden viele Sonden zu vergraben. Und das Besondere unserer Messung ist auch, dass die nicht invasiv ist. Das heißt, das Messgerät steht oberhalb des Bodens, vielleicht auch an einem Feldweg, links und rechts im Feld. Und erfasst trotzdem, was in dem Moment der Bodenwasserspeicher dort macht. Natürlich, die landwirtschaftliche der Betrieb wird ja wohl auch eine eigene Meinung und fundierte Informationen haben, wie so der Zustand ist. Es geht aber auch nicht nur um Landwirtschaft, es geht auch um insgesamt um, ja, was machen der Bodenwasserspeicher in der großen Region, vielleicht im ganzen Bundesland. Das ist auch Forstwirtschaft, Waldbrandgefahr, das ist auch Grundwasser. Wir haben teilweise sinkende Grundwasserstände ja gehabt zumindest. Mhm. Das alles hat mit dem Bodenwasserspeicher zu tun. Deswegen ist es auf jeden Fall gut, ihn jetzt auch neu auf der Landesebene zu versuchen zu erfassen.
Das sind so Sonden, die Sie in den Boden einführen, wenn ich es recht verstehe. Wie funktionieren diese Sonden? Was messen die genau?
Die führen wir nicht in den Boden ein, sondern die sind so 1 bis 2 Meter oberhalb vom Boden, also deswegen nicht invasiv.
Ah, ja.
Um zu erklären, wie die funktionieren, muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt in der Erdatmosphäre die kosmische Strahlung. Die wird erzeugt durch hochenergetische Teilchen, die ganze Zeit aus dem Weltall auf die Erde einprasseln. Ein Teil davon wird durch das Magnetfeld abgeschirmt, was natürlich auch gut ist. Und eine Komponente davon ist das, was wir vor kurzem auch schön sehen können, das Polarlicht. Da können wir das sehen. Es gibt aber andere Komponenten darin, die generieren Teilchenschauer in der Atmosphäre. Und manche dieser Teilchen sind Neutronen. Und wenn die Neutronen am Boden unten ankommen, dann bleiben sie da zum Teil stecken und kommen zum Teil auch wieder raus. Man kann sich das ein bisschen wie eine Reflexion vorstellen. Und diejenigen Neutronen oder die Anzahl der Neutronen, die rauskommen, das bestimmen wir mit diesen sehr speziellen Messgeräten. Das sind also physikalisch gesehen sind es sehr sensitive Neutronensonden.
Die Neutronen und kennt ja jeder, das sind diese ungeladenen und damit elektrisch neutralen Elementarteilchen, die zur Familie der Baryonen gehören und das Formelzeichen N haben, ne? Habe ich bei Wikipedia gelesen.
Ja, genau. Das ist sowas wie das neutrale Schwesterteilchen des Protons.
Ja, und damit kann man die Bodenfeuchte messen.
Ja, das ist so das Wasser, beziehungsweise der Wasserstoff im Wassermolekül, ist sehr gut darin, die Neutronen zu verlangsamen oder sogar zu stoppen. Das heißt, je mehr Wasser im Boden ist, umso weniger Neutronen kommen raus. Das heißt, wir messen eigentlich die fehlenden Neutronen, die sagen uns was, wie viel Wasser im Boden ist.
Also erstmal ist Datensammeln natürlich immer auch eine Aufgabe der Wissenschaft. Aber was könnte man daraus entwickeln? Also könnte man eines Tages vielleicht sogar diese Daten direkt an eine App liefern, sodass die Bauern genau wissen, wo sie künstlich bewässern müssen, weil der Boden zu trocken ist?
Das ist sowas wie ein Fernziel. Das ist eine Sache, die uns vorschwebt, aber das ist noch ein bisschen hin. Also erstmal ist es natürlich gut, den Bodenwasserspeicher zu erfassen, genauso wie wir Niederschlag und Temperatur erfassen. Mhm. Und wir brauchen halt diese großflächigen Sonden, damit das Sinn macht. Wir können das dann in Modelle einspeisen, in hydrologische Modelle, Landschaftswasserhaushaltsmodelle, bei den Landesämtern zum Beispiel oder Dürremonitore und die damit verbessern. Wir können aber auch, basierend auf den Messungen, das zwischen den Stationen interpolieren. Und was uns dabei hilft, das ist auch ein Grund, warum wir das jetzt in Brandenburg aufgebaut haben, also von der Forschungsseite her ein Grund, ist, dass wir also auch zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, diese Messtechnik auf den Zug gebracht haben. Das gibt es bisher nur hier ganz neu und sonst nirgendwo in der Welt, dass wir diese Sonden so verbessert oder konzipiert haben, dass wir die in Zügen eingebaut haben mit dem Pater, die Havelländische Eisenbahn. Ohne die wäre das nicht gegangen.
Ja, jetzt müssen wir aber hier mit der PR. Das war sehr gut. Ich sage herzlichen Dank. Das bodenfeuchte Netzwerk Brandenburg, so heißt das. Vorgestellt hat uns das der Potsdamer Umweltwissenschaftler Sascha Oswald. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Okay.
Schönes
Danke.
Wochenende. Tschüss.
Ihnen auch. Tschüss.
Schokolade versüßt uns den Tag, das könnte aber bald schon ein teurer Spaß werden. Schon jetzt werden Schokoladen teurer und das kann sich noch steigern, denn die Kakaopreise haben sich verdoppelt innerhalb von 12 Monaten. Warum? Weil Extremwetterereignisse zunehmen als Folge der Klimakrise. Ja, deshalb fallen bei Kakaobauern in der Elfenbeinküste zum Beispiel und in Ghana die Ernten aus. Wie gut, dass eine neue Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, eine unserer Lieblingsunis, gerade zeigt, wie man aus immer weniger Kakaobohnen immer mehr Schokolade machen kann. Der Autor ist der Lebensmittelwissenschaftler Dr. Kim Mischra. Guten Morgen, Herr Mischra.
Guten Morgen, Herr Kakowski.
Also bislang, ich habe mich da mal schlau gemacht, werden Kakaobohnen in ihrer Schale geröstet. Gemahlen wird dann aber nur der Kern ohne Schale. Die Schale löst sich beim Rösten ab. Was passiert bislang mit den Schalen der Kakaobohne?
Die Schalen der Kakaobohne werden nicht verwendet für den menschlichen Verzehr. Meines Wissens wird das zu Tierfutter.
Mhm. Sie wollen die auch nicht verwenden, aber es ist normalerweise noch etwas drumrum um diese Kakaobohne und ihre Schale, nämlich die äußere Fruchtschale mit Fruchtfleisch. Und das wollen Sie jetzt auch zu Schokolade verarbeiten. Wie wollen Sie das machen?
Genau, also man muss das vorstellen wie ein Kürbis. Bislang werden nur die Kürbiskerne verarbeitet. Wir nehmen jetzt das Fruchtfleisch der ganzen Frucht und wir trocknen das und vermahlen das in ein Nahrungsfaserpulver. Und dieses Pulver vermengen wir mit dem Saft der Frucht zu einem süßen Gelee und das geben wir der Schokolade bei.
Okay, also Sie machen dann aus Fruchtfleisch Pulver, vermengen es mit dem Saft und dann der Kakaomasse aus den Bohnenkernen. Bleibt denn die Konsistenz gleich? Ist das, was hinterher bei rauskommt, sieht das genauso aus wie das ohne das Fruchtfleisch?
Ja, das ist halt genau die Kunst meines Berufes. Also wenn man zu viel dieses Gelee reingibt, dann wird die Schokolade natürlich klumpig, nicht mehr hart, unappetitlich. Wenn man zu wenig reingibt, dann ist die Schokolade zu wenig süß. Hm. Das heißt, was wir in dieser Studie gemacht haben, ist natürlich genau richtig viel reingegeben. Also genügend, nicht zu viel, nicht zu wenig, damit es süß ist, aber auch schmeckt.
Wo kommt die Süße her?
Die Süße kommt aus dem süßen Saft der Kakaofrucht her. Also man muss sich das so vorstellen, wie wirklich beim Kürbis sind die Samen auch so in einem in einer Mucilage, in einer Pulpe eingebettet. Und die hat sehr viel zuckerhaltigen Saft. Mhm. Den pressen wir ab und verwenden den mit dem Pulver.
Und der Geschmack, verändert sich der?
Ja, der Geschmack verändert sich natürlich ein bisschen. Die Schokolade wird fruchtiger, hat mehr, ich sage mal, zitrusartige Aromen, auch ein bisschen Aromen nach getrocknetem Obst. Und natürlich gibt der Saft auch eine kleine Säure in die Schokolade.
Lässt sich in Prozent ausdrücken, wie viel mehr Kakao so aus einer einzelnen Bohne entstehen kann?
Also aus der, die Bohnen machen halt nur 25% der Frucht aus. Bezogen auf die Schokolade geben wir 20% Gelee dazu. Also so in einer Schokolade steckt dann 20% mehr Frucht. So.
Das klingt erstmal gut. Probieren würde ich das gerne. Was ist der Haken? Ist die Produktion so teuer, also dieses Fruchtfleisch zu Pulver zu verarbeiten? Weil Kakaobohnen zu rösten ist ja ein vergleichsweise einfaches Verfahren. Und was Sie vorschlagen, das klingt nach teurer Industrie.
Nee, also es ist ein vergleichsweise einfaches Verfahren, weil man es schon seit 100 Jahren macht. Mhm. Aber wenn Sie mal so eine Kakaobohnenröste anschauen, dann ist das mitnichten was Einfaches. Also da muss man viele Parameter kontrollieren. Der Grund, wieso die Schokolade noch nicht im Laden erhältlich ist, ist natürlich, weil das Verfahren, das wir entwickelt haben, noch nicht bei den Bauern angekommen ist. Also wir müssen jetzt anfangen, in Ghana, in anderen kakaoproduzierenden Staaten, den Bauern beizubringen, wie man dieses Fruchtfleisch trocknet, wie man es vermahlt und wie man dann es mit dem Saft vermengt.
Ja, genau. Gut, also und mal angenommen, man kriegt das so hin, dass vielleicht sogar hinterher der Kakaopreis dadurch sinkt. Was für Vorteile hätte diese Schokolade denn noch? Ist sie gesünder?
Also sie hat etwa 20% mehr Nahrungsfasern drin, also eine Vergleichsschokolade, und etwa 30% weniger gesättigte Fettsäuren. Gesünder ist natürlich immer eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen. Das kann man nicht sagen anhand eines einzigen Lebensmittels. Aber man kann sicher sagen, über die Dauer eines Lebens konsumiert man weniger gesättigte Fettsäuren, was natürlich das Risiko an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken sinkt.
Und dürfte das Endprodukt dann am Ende immer noch Schokolade heißen? Oder schmeckt es so anders als Schokolade, dass Sie eigentlich einen neuen Namen dafür bräuchten?
Nee, das ist ganz klar eine Schokolade, sogar Schokolade in ihrem strengeren Sinne. Alles aus der Frucht kann man ohne weiteres Schokolade nennen.
Ja, dann würde ich sagen, dann schicken Sie doch einfach mal ein paar Tafeln nach Potsdam. Wir machen dann hier eine Blindverkostung zwischen Schokolade ohne und Schokolade mit Fruchtfleisch. Und dann reden wir eines Tages mal wieder, ne?
Ja, Kakowski, ich lade Sie ein in die nächste Sensorikstudie, die ich mache.
Das fände ich sehr gut. Das machen wir. Abgemacht. Also herzlichen Dank an den Lebensmittelwissenschaftler Dr. Kim Mishra, der neue Produktionsmethoden erfunden hat zur Herstellung von Schokolade an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Herr Mishra, Ihnen vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, Herr Kakowski. Grüße nach Deutschland.
Danke. Tschüss. Die Profis auf Radio 1 reden über die Fluggeräte von Tieren. Bei Vögeln weiß man so einigermaßen, wie die Sache läuft. Fledermäuse, okay. Flugdinosaurier, ja. Aber Insekten. Insekten haben überhaupt Fluggeräte, also Flügel entwickelt, die ganz besonders sind. Und da gibt es jetzt eine Studie. Die Forscher wollten mal rausfinden, wie funktioniert das eigentlich bei Insekten? Warum haben die diese sehr wendigen Möglichkeiten beim Fliegen? Und diese Studie haben wir einem Wissenschaftler vorgestellt. vorgestellt, der sich sehr gut auskennt mit Insekten.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Summ, 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 lieber Marc.
Ja, brummeli-brumm zurück, lieber Stefan, einen flugreichen, frischen guten Morgen.
Sehr gut. Also University des California Institute of Technology in Pasadena hat sich mal angeschaut, wie denn Insekten Flügel aufgebaut sind. Ist das denn so viel anders zu dem, wie Vögel fliegen?
Das ist total anders. Übrigens, wer cool ist, sagt Caltech in Pasadena. Ja, das sagen die coolen. Und Howard Hughes Medical School hat auch noch mitgemacht aus Virginia. Ja, es ist tatsächlich total anders. Also normalerweise bei Wirbeltieren ist es ja so, dass man eigentlich Beine oder wie auch immer du das nennen willst, Arme umbaut. Und dann werden bei Vögeln, Fledermäusen und so weiter, wie du schon gesagt hast, werden dann diese Häute mehr oder weniger dazwischen gespannt im Laufe der Evolution und dann geht's los. Aber bei Insekten ist es total anders. Das ist ja eigentlich so eine Bildung des Außenskelettes. Also die haben ja kein Innenskelett, sondern die sind ja außen hart. Und jetzt brauchen sie irgendwelche speziellen Muskeln, die diese super schwierige Steuerung zur Seite fliegen, rückwärts fliegen, alles mögliche, irgendwelche Kapriolen in der Luft machen, überhaupt steuern können. Und dazu haben sie auf jeder Seite schon mal 12 Steuerungsmuskeln, die von unten nach oben oder von unten nach schräg verlaufen. Und man bewundert das immer so. Und es gab auch ein paar erste Informationen dazu. Also in den 1950er Jahren wurde ein Supergummi entdeckt. Das ist in Wirklichkeit aber ein Eiweiß. Das heißt Resilin vom einem berühmten dänischen Insektenforscher. Der hat dann schon mal festgestellt, okay, das ist, liegt wohl daran, dass die Tiere können überhaupt fliegen, weil die Flügel eben dehnen können. Ansonsten haben manche Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mal gehört, könnten Hummeln tatsächlich nicht fliegen. Das stimmt wirklich. Wenn die das nicht erstens dehnen könnten, alles mit diesem Resilin. Und zweitens, und jetzt wird's interessant, dieses super komplizierte Gelenk haben, was jetzt diesen Flügel, der ja eigentlich wie so außen dran geklebt ist, überhaupt mit dem restlichen Körper verbinden, sodass der ja auch super schnell nach oben und unten bewegt werden kann. Und das ist tatsächlich sehr schwierig. Und dann haben die Kollegen gesagt, jetzt machen wir es mal ganz, ganz gründlich. Deswegen ist das Paper auch in der Nature erschienen, der besten naturwissenschaftlichen Zeitschrift, die es gibt. Wir filmen jetzt 485 Flüge von 82 Fliegen, das waren in dem Fall Taufliegen, mit ungefähr 73 oder 72.000 Flügelschlägen und gucken mal, was in den Muskeln passiert. Erstmal, indem wir einzelne Lichtteilchen, also Photonen, die durch die Haut durchkommen, die gucken wir uns an, indem wir das leuchten lassen, indem über so eine genetische Veränderung in Calciumaktivität in den Muskeln haben die das gemacht. Also alleine das wäre schon mal super schräg, aber das ist nur der Anfang von dem Ganzen. Dann haben sie es mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt, mit einer 3D-Kamera natürlich, die 15.000 Bilder pro Sekunde machen kann und haben dieses Leuchten der Muskeln während des echten Fluges der echten Tiere, haben sie dann in Verbindung gesetzt mit dem, was auf den Bildern zu sehen ist, also wie das Tier fliegt. Und jetzt, um das in die moderne Zeit zu transportieren, haben sie eine künstliche Intelligenz über die ganzen Daten laufen lassen und haben dann kleine Roboterfliegen gebaut. Die werden mit so Servomotoren gesteuert. Die können ihren Anstellwinkel verändern und die Drehgeschwindigkeit, die Beschleunigung, alles Mögliche. Und haben mal geguckt, ob das, was die künstliche Intelligenz aus diesen Massendaten da rausliest, ob das jetzt auch wirklich stimmt oder ob das irgendwelcher Quatsch ist. Irgendeine Formel, die halt auch stimmen könnte, die aber keine kleinen Roboterfliegen fliegen lässt. Dazu haben sie dann 1024 Nerven nachgebildet in diesem Roboter und haben nochmal geschaut, ob es klappt. Und rums, tatsächlich, es funktioniert. All diese komplizierten Flugmanöver können tatsächlich stattfinden. Und auch diese Andockstellen am Motor, die der Flügel hatte, zum Beispiel mit dem, ein schönes deutsches Wort, mit dem Hintergelenkfortsatz und mit dem Vorderkantenwirbel, zwei schöne Worte, die konnten komplett nachgebildet werden. Und jetzt endlich im Jahr 2024 verstehen wir so langsam, wie Fliegen fliegen.
Summ, 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 lieber Marc, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Mein Onkel hat noch Flussaale selbst gefangen in einer Aalreuse, liebe Stadtkinder. Das ist so ein drahtartiges Gerät, vorne schwimmt der Aal rein, hinten geht's nicht mehr raus. Von daher kann ich bestätigen, dass selbst tote Aale noch aus heißen Bratpfannen springen können. Aber das ist ein anderes Thema, gibt's genug Videos zu auf YouTube. Die Freizeitfischerei, vorwiegend also das Angeln, ist gerade wissenschaftlich untersucht worden vom Fischereiökologen Robert Arlinghaus vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Der ist Professor für integratives Fischereimanagement an der Humboldt-Uni in Berlin und hat gerade mit seinem Team eine weltweite Inventur des nicht kommerziellen Fischfangs gemacht. Herr Arlinghaus, guten Morgen.
Guten Morgen.
Oder habe ich jetzt übertrieben mit weltweiter Inventur?
Sie haben nicht übertrieben. Wir haben tatsächlich mit einem großen Team internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mal versucht, aus allen Ländern, wo es Daten gibt, mal zusammenzutragen, was eigentlich in dieser Freizeitfischerei, in Deutschland nennen wir das Angelfischerei, gefangen und vor allen Dingen entnommen wird. Und das ist tatsächlich weltweit gelungen in 81 Ländern. Hm. Nicht für jedes Land gab es Daten, aber für 81 Länder können wir recht belastbare Aussagen tätigen.
Warum haben Sie das gemacht?
Das sind zwei Gründe. Erstens ist, wenn wir insgesamt über Fischerei nachdenken und auch in der Fischerei geforscht wird, da wird in der Regel kommerzielle Fischerei damit gemeint, die Industriefischerei in den Meeren. Wir wollten einfach mal schauen, was passiert in der Freizeitfischerei. Und das Zweite ist, wenn man über Freizeitfischerei denken, dann denkt man immer so an den Erholungs- und Entspannungseffekt. Und wir wollten eben darauf hinweisen, dass hier auch eine Ernährungsbedeutung liegt.
Sie haben zum Beispiel rausgefunden, Freizeitfischer fischen in Deutschlands Fischteichen und Flüssen 10-mal mehr Fische als Berufsfischer. Oh Gott, ist das schwierig. Also 10-mal mehr werden von Freizeitfischern gefischt als von Berufsfischern. Hätten Sie das gedacht?
War für mich jetzt nicht überraschend. Das liegt daran, dass wir eigentlich in allen Industrienationen, in den Binnengewässern, also Seen und Flüssen, den Trend haben, dass die überwiegend freizeitlich genutzt werden und die Berufsfischerei stark rückläufig ist. Und Deutschland ist ein hochindustrialisiertes Land, von daher hätte ich das grundsätzlich erwartet. Wir haben also eigentlich nur noch eine sehr geringe kommerzielle Nutzung der Wildfischbestände, vor allen Dingen in Brandenburg, Mecklenburg und in Teilen der alpinen Seen. Und der Großteil der Seen und Flüsse wird ausschließlich anglerisch genutzt. Und von daher waren die Zahlen für mich jetzt nicht überraschend.
Nun stelle ich mir vor, dass schon die Methode einer solchen Bestandsaufnahme weltweit nicht ganz einfach ist. Wie man bei uns in Deutschland Angler von Berufsfischern unterscheidet, das ist, glaube ich, einigermaßen klar. Ich vermute, hier lassen sich auch verlässliche Zahlen finden über die Menge an Fisch, die Hobbyangler aus dem Wasser ziehen. Aber wie geht das weltweit?
Völlig richtig. Das ist die große Stärke unserer Studie, dass wir eben global mal die Inventur gemacht haben, aber gleichzeitig auch die größte Schwäche, weil die nationale Datenverfügbarkeit dann doch recht schwach ist in manchen Ländern und vor allen Dingen auch in Industrienationen, weil, wie ich ja bereits gesagt habe, das Angeln nicht unbedingt im Forschungsschwerpunkt ist. Mhm. Was wir aber gemacht haben, ist auf jedem Land oder aus jeder Region Experten zusammenzutragen, um eben auch an diese unpublizierten lokalen Studien heranzukommen, wo dann die Forscherinnen und Forscher durchaus genau geschaut haben, ist das jetzt eine freizeitliche Nutzung oder eher eine Subsistenznutzung. Das ist vor allen Dingen in den Entwicklungsländern eine große Unterschiedlichkeit und das wird einfach dann mit den Experten zusammen eingeschätzt und da haben die Forscherinnen und Forscher eben darauf geachtet, dass eben nicht kommerzielle oder Subsistenzfischerei mit eingerechnet
was,
wird.
Was ist das Subsistenzfischerei? Das ist?
Das ist im Prinzip auch so eine private Fischerei, wo aber der Mensch doch von dem Fisch sehr stark abhängt. Das heißt, er hat keine alternativen Ressourcen und man versorgt sich dann eben selbst oder in der lokalen Gemeinschaft. Also das ist wirklich ein Unterschied zum Freizeitfischen. Dort könnten theoretisch die Menschen auch andere Ressourcen kaufen, ohne dann sozusagen zu sterben, in Anführungsstrichen. Also das ist eine höhere Abhängigkeit von diesem Fisch fürs Überleben.
Ja, was ist denn bei rausgekommen? Welchen Anteil hat zum Beispiel die private Fischerei an der Nahrungsversorgung der Menschheit? Können Sie das sagen?
Ja, genau. Wir haben, es gibt globale Statistiken zu der kommerziellen Entnahme in Seen und Flüssen. Das sind so ungefähr 12 Millionen Tonnen, die angelandet werden. Und wir können global schätzen, dass es etwa 11% dieses globalen Fangertrags durch die Angelfischerei realisiert wird. Und es gibt dann aber sehr starke regionale Unterschiede. Einzelne Länder, wo eben der selbstgefangene Fisch eine höhere Bedeutung für die Selbstversorgung hat, zum Beispiel in Kanada, Polen, Österreich, Belgien und in anderen Ländern, wo eher kommerziell gefangener Fisch dann eben auf dem Markt gefangen wird. Also das variiert jetzt sehr stark zwischen den einzelnen Ländern.
Und haben Sie auch die Frage untersucht, ob und eventuell wo die private Fischerei beiträgt zum Artensterben?
Das haben wir in der Studie nicht gemacht, aber in verschiedenen anderen Untersuchungen. Artensterben können wir eigentlich ausschließen, dass das ursächlich auf die Freizeitfischerei zurückgeht. Also immer wenn eine Art ausstirbt, ist das eigentlich ein Umweltproblem, also dass die Reproduktion nicht mehr gewährleistet ist durch Klimawandel, durch Gewässerverbau und ähnliches. Was die Angelfischerei aber erreichen kann, ist natürlich eine Entnahme genutzter Fische, eine Reduktion der Menge an Fischen, eine Veränderung der Altersstruktur. Und manchmal trägt die Freizeitfischerei auch zur Verbreitung nicht heimischer Arten bei, weil eben auch Fische ausgesetzt werden. Aber das sind sozusagen nachrangige Effekte. Wenn wir über jetzt Artensterben nachdenken, kann man die Angelfischerei da ausnehmen.
Und bevor ich mich heute Mittag auch in die Küche stelle und was koche, welche sind denn die meistgefangenen Fische in Deutschland? Die Top 3, haben Sie die?
Die Top 3 in durch die Angler gefangenen und entnommenen sind definitiv die forellenartigen Fische, also Forelle zum Beispiel, aber auch karpfenartige Fische wie der Karpfen. Es gibt auch eine starke Entnahme bei Zander, Barsch und Aal.
Dann sage ich herzlichen Dank für diese Zahlen dem Fischereiökologen Robert Arlinghaus vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie, Professor für integratives Fischereimanagement an der Humboldt-Uni Berlin. Passt auf keine Visitenkarte, Herr Arlinghaus. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja? Vielen, vielen Dank.
Jo, tschüss. Sie hören die Profis und wenn Sie schon lange zuhören und ich meine jetzt nicht Minuten, sondern Jahrzehnte auf Radio 1 verbracht haben, dann wissen Sie auch, wir fragen bei Studien immer sehr kritisch nach, ob das nicht auch ohne Tierversuche gegangen wäre. Bislang ist die Erkenntnis, ganz ohne geht's nicht. Es sei denn, die Wissenschaft möchte auf entscheidende Fortschritte verzichten. Aber man arbeitet dran. An der TU Berlin, da wurde jetzt zum Beispiel erstmals eine Leber rein aus menschlichen Zellen nachgebaut. Keine Tierzellen mehr dabei. Und zwar, Achtung, per 3D-Drucker. Ob das eines Tages dazu führen könnte, dass lebende Tiere im Labor überflüssig werden, das kann uns der TU-Biochemiker Professor Dr. Jens Korek verraten. Herr Korek, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Denn das war eines Ihrer Ziele, weniger Tierversuche im Labor, oder?
Das ist richtig. Wir versuchen, Ersatzmodelle zu entwickeln, um daran dann die biomedizinische Forschung voranzubringen.
Weil Sie ein Tierfreund sind oder weil Sie wissen, der größte Teil der Tierversuche ist ohnehin nutzlos für den Menschen, weil nicht übertragbar?
Es sind zwei Motivationen, die Hand in Hand gehen. Einerseits bin ich ein Tierfreund, aber vor allem auch diese Probleme mit der Übertragbarkeit. Wir haben etwa 90%, im Krebsbereich sogar 97% aller Kandidaten, die an Tieren getestet wurden, die sich dann im Menschen nicht bewähren. Also scheint hier durch die Speziesunterschiede ein Problem vorzuliegen. Und wir versuchen nun, humane Modelle zu generieren, die hoffentlich eine bessere Übertragbarkeit haben werden.
Organe aus dem Labor, in Ihrem Fall sogar aus dem 3D-Drucker. Ist das so ein bisschen wie in Frankensteins Labor? Sie lassen da einen Drachen steigen, warten, bis der Blitz einschlägt und dann rufen Sie, es lebt, es lebt.
Ja, das wäre schön, das wäre ja auch mal eine Variante. Nein, wir haben da natürlich Geräte. Das ist gar nicht so viel anders als ein 3D-Drucker, den man auch im Elektronikmarkt kaufen kann. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen größer, technisch etwas ausgefeilter. Und die Besonderheit bei uns ist, dass wir im Druckprozess lebende menschliche Zellen dabei haben.
Wo haben Sie die her?
Ach, die kann man seit 70 Jahren kultivieren. Da gibt es verschiedene Quellen. Das sind entweder Zellen von Krebspatienten, wo die Zellen dann immortalisiert, unsterblich gemacht wurden.
Was? Oder, das müssen wir erklären. Wie kann eine Zelle unsterblich werden?
Ja, das gibt ein ganz berühmtes Buch, Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks. Das war eine arme Dame, die war in den 50er Jahren, hatte die ein Karzinom und das wurde dann in Zellkultur genommen. Und bis heute arbeiten alle Labore weltweit mit diesen Zellen. Krebszellen zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie sich ganz schnell teilen. Und deshalb machen die Zellen das gerne, dass sie sich immer weiter teilen.
Mhm.
Andere Zellen sind diese berühmten Stammzellen, mit denen man jetzt viel arbeitet, aus denen man dann wieder verschiedene Zelltypen wie beispielsweise Leberzellen differenzieren kann.
Ich habe noch nie mit so einem 3D-Drucker gearbeitet. Wie funktioniert das denn? Da kann man ja wahrscheinlich kein Programm eingeben. Machen wir mal eine Leber aus diesen Zellen, ne?
Ja, naja, doch, im Grunde schon. Also wir designen zunächst an diesen typischen CAD-Programmen, diesen 3D-Programmen, ein Modell, das wir gerne gedruckt haben wollen. Und das übertragen wir dann auf den Drucker. Und da gibt es jetzt sehr verschiedene Verfahren. Da ist auch keines das Beste, sondern für verschiedene Anwendungen unterschiedliche Verfahren. Manche haben eine hohe Auflösung, andere sind zellfreundlicher. Beispielsweise wird einfach eine Paste in einem Hydrogel, die Zellen in einem Hydrogel werden durch Luftdruck durch eine dünne Düse gepresst. Und dann kann man das dreidimensional ganz genau arrangieren.
Und das Ergebnis, sieht das aus wie eine menschliche Leber?
Nein, wir arbeiten auch mit sehr viel kleineren Modellen bislang. Die sind eher so 1x1 Zentimeter lang, weil wir davon ausgehen, dass die Funktion der Leber sich reduziert auf die einzelnen Abschnitte der Leber. Das heißt, man kann die Gesamtfunktion daran simulieren. Und die Form braucht dann nicht so zu sein wie die menschliche Leber.
Aber das Organ lebt.
Das lebt, ja, natürlich. Das sind lebende Zellen, die wir dann auch über Wochen kultivieren und an denen wir dann Experimente machen mit diesen lebenden Zellen.
Genau. Oh, was für Experimente machen Sie damit?
einerseits Toxizitätstests, dass wir also die Giftigkeit von Stoffen darin bestimmen, und andererseits Krebsstudien, dass wir also beispielsweise einen Krebskern von Brustkrebszellen in eine Leber einbauen. Das ist dann wie eine Brustkrebsmetastase in der Leber. Und daran testen wir dann Zytostatika, moderne Krebsmedikamente, und schauen, ob die jetzt spezifisch für die Krebszellen sind und die Leberzellen unbehelligt lassen.
Und können Sie schon sagen, dass Ihre Ergebnisse bei der Forschung an nachgemachten menschlichen Organen zu 100% übertragbar sind auf den Menschen? Oder gibt es auch da so eine Differenz?
Ja, also das ist eine schwere Frage. Also die Differenz gibt es nicht, aber das ist wieder ein Modell. Jedes Modell ist ein Modell. Also man versucht es so gut wie möglich nachzubilden und versucht sich auch immer mehr der menschlichen Physiologie anzunähern. Wir machen die Modelle immer komplexer, mehr Zelltypen und so weiter. Da haben wir noch nicht alles erreicht, das müssen wir ehrlich sagen. Aber wir versuchen immer mehr an die menschliche Physiologie heranzukommen und die Übertragbarkeit zu erhöhen.
Und haben Sie den Eindruck, das könnte Standard werden in den Laboren, oder ist das Verfahren noch zu teuer?
Es ist zunächst einmal teuer, aber je mehr sich etwas verbreitet, desto günstiger wird es dann natürlich auch. Und sagen wir so, wir trainieren natürlich auch unsere jungen Studierenden darauf, dass sie diese Methoden kennenlernen. Und wenn sie dann ihre Wissenschaftlerkarriere starten, dann hoffentlich auch diese Methoden kräftig nutzen werden. Also da bin ich schon sehr optimistisch.
Also die erste Leber aus rein menschlichen Zellen im 3D-Drucker hergestellt an der TU Berlin vom TU Biochemiker Professor Dr. Jens Kurik. Herr Kurik, danke, dass Sie bei uns waren bei dem Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Schönes Wochenende. Möge Ihre Tochter beim Tennis gewinnen.
Oh ja, das werde ich Sie anfeuern. Ich werde Sie ausrichten. Danke.
Dankeschön. Tschüss, tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen.
Nägel wachsen im Sommer schneller als im Winter. Das Wachstum unserer Fingernägel schwankt. Je nach Jahreszeit wachsen sie zwischen 0,5 und 1 Millimeter pro Woche. Im Sommer wachsen Nägel häufig sogar schneller. Das liegt insbesondere an zwei Faktoren: Vitamin D durch Sonnenlicht und unsere veränderte Ernährung im Sommer. Die Sonne ist unsere Hauptquelle für Vitamin D, das wichtig ist für Knochenwachstum, aber auch die Bildung von Hornzellen in den Nägeln. Zusätzlich sind im Sommer frisches Obst und Gemüse reichlich verfügbar. Sie liefern zum Beispiel die Vitamine A, C und E. Diese fördern nicht nur unsere Gesundheit, sondern eben auch das Wachstum der Nägel.
Radio 1. Nur für Erwachsene.